Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der neuzeitliche Kolonialismus gilt gemeinhin als ein europäisches Phänomen, doch fand er im späten 19. und 20. Jahrhundert vereinzelt sehr wohl auch Nachahmer auf anderen Kontinenten. Vorreiter waren diesbezüglich die USA, die sich, selbst ihrem Ursprung nach aus einer britischen Kolonie hervorgegangen, zunehmend auch für überseeische Landnahme interessierten. Die größte entsprechende Besitzung stellten vor 100 Jahren die Philippinen dar, die man 1898 den Spaniern blutig entrissen hatte. Über die aktuelle Situation auf dem Archipel im westlichen Pazifik informiert uns ein Artikel aus dem Hamburger Echo vom 1. Februar 1925, der durchaus prophetisch bereits eine weitere außereuropäische Macht ein imperiales Auge auf die Philippinen werfen sah. Es liest Rosa Loy.
Die Philippinen von Albin Michel. Diese Inselgruppe, die aus einigen großen und mehr als 1000 kleinen Inseln besteht, hat schon seit nahezu 3 Jahrzehnten die Aufmerksamkeit in der internationalen Politik auf sich gezogen. Als im Januar 1896 Aguinaldo den Aufstand gegen die Spanier organisierte und schließlich die Philippinische Republik ausrufen ließ, standen die Nordamerikaner bereits auf dem Sprung, um die Inselgruppe zu annektieren. Allzu viele Freude haben jedoch die Vereinigten Staaten von Amerika an diesen Inseln jenseits des stillen Ozeans noch nicht gehabt, und nordamerikanische Pazifisten haben schon verschiedentlich gewünscht, dass sich die Vereinigten Staaten von dieser Last befreien sollten. Indessen ist kaum daran zu denken, dass sich die Vereinigten Staaten von den Philippinen zurückziehen. Dazu erscheinen den nordamerikanischen Imperialisten diese Besitzungen zu wichtig. Zurzeit ist auf den Philippinen die Unabhängigkeitsbewegung wieder einmal ziemlich stark im Anwachsen. Die Amerikanisten, die Parteigänger Nordamerikas, haben nur noch in den größeren Orten, dort wo die Bewohner am meisten abhängig sind, einige Bedeutung, wogegen die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung überall an Zahl zunehmen. Bei den starken Militärkräften, über die die Vereinigten Staaten verfügen, ist an eine Aufstandsbewegung wie seinerzeit gegen die Spanier kaum zu denken. Dafür aber suchen sich die Filipinos mit desto größeren politisch-diplomatischen Anstrengungen von Nordamerika zu befreien und die im Juni 1898 ausgerufene Republik wiederherzustellen. Die Filipinos haben ihre Forderungen bereits dem Völkerbund vorgelegt und sie unterhalten jetzt auch eine dauernde Delegation am Sitz der Regierung der Vereinigten Staaten. Das Entgegenkommen, das die Filipinos bisher in Washington gefunden haben, geht darauf hinaus, der Inselgruppe nach einer Zwischenzeit von 20 oder 25 Jahren die lokale Autonomie zuzugestehen. Endgültige Beschlüsse darüber sind zwar noch nicht gefasst worden, aber es scheint so, als ob die Vereinigten Staaten auf dieser Grundlage zu Zugeständnissen bereit sind. Fraglich ist nur, ob derartige Zugeständnisse auf den Philippinen bereits eine Beruhigung bringen können. Das Interesse für diese Inseln beruht jedoch nicht allein auf der Frage, in welchem Grade die Bewohner ihre Unabhängigkeit gewinnen. Dieses Gebiet dürfte auch noch bei den kommenden Auseinandersetzungen im Stillen Ozean eine große Wichtigkeit erhalten. Als die Spanier noch auf den Philippinen saßen, hatte sich Japan gerade zur ostasiatischen Vormacht entwickelt. Es drängte zunächst auf den asiatischen Kontinent hinüber und konnte vorläufig an eine Ausweitung nach dem Stillen Ozean hinaus noch nicht denken. Auch heute noch gibt es in Japan Politiker, die Japans Zukunft mehr als auf dem asiatischen Festland als in den Inselfluren des Stillen Ozeans suchen. Jedoch sind auch die japanischen Politiker stark vertreten, die den Machtbereich Japans im Stillen Ozean erweitern wollen. Und der Vertrag, der soeben zwischen Russland und Japan über Nordsachalin, über Erdöl- und Petroleumkonzessionen und so weiter abgeschlossen worden ist, kann vielleicht als ein Beweis dafür angesehen werden, dass in Japan jetzt wieder die politische Richtung nach oben gekommen ist, die sich auf dem asiatischen Festland eine Rückendeckung schaffen will, um im Stillen Ozean stärker auftreten zu können. Die japanischen Marine- und Militärpolitiker haben seinerzeit mit verbissenem Ingrimm zusehen müssen, wie sich die Vereinigten Staaten von Amerika auf den Philippinen festsetzten. Und es ist wohl immer der stille Wunsch der Japaner gewesen, die Union wieder aus dieser wichtigen Inselgruppe zu verdrängen. Auch heute noch haben die Japaner ihre Augen auf die Philippinen geworfen, nur sind die Zeitumstände vorläufig kaum dazu angetan, diesen Wunsch auf Eroberung der Philippinen zu realisieren. Nach dem Abkommen von Washington dürfen zwar die Befestigungen auf den Inseln nicht mehr erweitert werden, aber besonders in Ostasien zeigt sich doch immer mehr, dass Nordamerika und England zusammengehen und dass eine japanische Machterweiterung im Stillen Ozean nicht mehr so leicht möglich ist. Zwar liegen die amerikanischen Besitzungen in der Celebes- und Sulu-See verschiedene tausend Seemeilen von der nordamerikanischen Basis entfernt, aber eine Eroberung der Philippinen durch die Japaner könnte auch von Frankreich kaum zugelassen werden, weil dies eine Bedrohung von französisch Indochina bedeuten würde. Ob freilich die Gründe, die gegen den Versuch einer Eroberung der Philippinen geltend gemacht werden können, in Japan immer beachtet werden, bleibt zweifelhaft. Der Gedanke, über Formosa hinaus bis zu den Philippinen vorzustoßen und sich zum Herrn des südchinesischen Meeres, der Sulu- und Celebi-See, zu machen, ist für die japanischen Machtpolitiker zu verführerisch, als dass sie ihn jetzt schon aufzugeben bereit wären. Daher werden auch die Philippinen noch lange ein Gebiet bleiben, das nach innen wie nach außen hart umstritten sein wird.
Aus dem alten philippinischen Mythos Das Leben des Lam Ang, die erste niedergeschriebene Fassung, stammt von 1640. Lam Ang ist ein von den Göttern gesegnetes Kind, welches kurz nach seiner Geburt bereits zu sprechen beginnt, vollkommen heranwächst und seinen Rufnamen selbst wählt. Nach Visionen über den Tod seines Vaters Don Juan und als dieser nach einer Schlacht nicht in die Heimatstadt Nalbuan zurückkehrt, entschließt sich der lediglich 9 Monate alte Lam Ang, nach ihm zu suchen und begibt sich in die Kordilleren im Norden Luzons. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.